vom Geheimnis der Nachfolge. Ich lese uns einige Verse aus Matthäus 9. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Kurz vor dieser geschilderten Szene, die ich gerade gelesen habe, war Jesus noch in Kapernaum. Von dort wird die Geschichte überliefert, dass da Männer sind, die ihren Freund durch ein Dach herunterlassen in ein Haus, in dem Jesus gerade ist. Diese Szene ist uns bekannt. Nun ist Jesus mit seinen ersten Jüngern weiter unterwegs. Und in dieser Szene, die ich gerade gelesen habe, finden sich drei Besonderheiten, über die ich gerne mit Ihnen und euch zusammen nachdenken möchte. Ein erstes Begriffspaar sozusagen. Hören und folgen. Hören und folgen. Ich finde, es ist nach wie vor schwer nachzuvollziehen und zu verstehen, warum Matthäus dieser Aufforderung von Jesus, folge mir, so einfach nachkommt, scheinbar ohne nachzudenken. Er saß doch gerade noch an seiner Zollstation. Er war beschäftigt. Zollstation an einer wichtigen Handelsstraße. Er geht seiner Arbeit nach. Der Rubel rollt sozusagen. Es geht ihm gut. Die vielen Durchreisenden müssen an ihm vorbei und sie zahlen wohl zähneknirschend. Das macht den Matthäus natürlich nicht gerade zu einem Liebling der Bevölkerung. Das versteht sich von selbst. Er kooperiert mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Ob er darüber jetzt unzufrieden war, wissen wir nicht. Wir erfahren ja nichts von seiner Gefühlslage, wie es ihm geht. Ist er unzufrieden und wartet nur darauf, dass jemand kommt und ihn rettet? Oder freut er sich einfach über das Geld in seiner Kasse und überlegt, was er abends damit machen kann und vielleicht auch noch nächste Woche? Alles Vermutungen. Erstaunlich kurz wird diese Szene überliefert. Ein Wort, eine Reaktion, fertig. Ob sich das wirklich so in dieser Geschwindigkeit abgespielt hat, wissen wir nicht. Vielleicht konzentriert sich Matthäus in seiner Überlieferung ja nur auf das Wesentliche. Es ist so, als ließe Matthäus einen Schleier über dieser Begegnung, über dieser kurzen Begegnung zwischen Jesus und Matthäus. Und so lässt sich wohl nur spekulieren, wie Jesus aufgetreten ist, was er im Einzelnen gesagt hat und wie er Matthäus dabei angesehen hat. Ein Schleier liegt darüber. Es lässt sich darüber mutmaßen, wie die Aufforderung von Jesus auf Matthäus gewirkt haben mag. Aber am Ende bleibt eben doch, wie gesagt, dieser Schleier erhalten und niemand nimmt ihn weg. Vielleicht ist das auch gut so, dass niemand diesen Schleier wegnimmt. Viel zu schnell würden Menschen sonst eine Systematik der Nachfolge entwickeln und sagen, genau so geht das. Erst sagt Jesus was und dann überlegt der Mensch und dann sagt Jesus vielleicht nochmal was und schon haben wir ein System. Und so würde aus der individuellen Begegnung zwischen Jesus und einem Menschen eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit entwickelt werden. Und ob das so richtig ist, ob sich Gott das so gedacht hat, ich wage es zu bezweifeln. Menschen würden zu gerne festhalten, wie es gehen muss, wenn jemand zum Glauben kommt. So und so muss das gehen. Und es gibt ja auch Zeiten in der Kirchengeschichte oder in einzelnen christlichen Strömungen, wo da sehr genau drauf geachtet wurde. Von daher ist, glaube ich, Vorsicht geboten, wenn jemand hier so Einengungen vornimmt und sagt, genau so muss es gehen und so aber nicht. Nur zwei Aspekte lassen sich festhalten. Der erste, es gibt keinen Zwang zur Nachfolge. Und der zweite, es braucht eine Zustimmung. Es gibt keinen Zwang und es braucht eine Zustimmung. Die Aufforderung, Jesus nachzufolgen, ist von daher nicht weniger und nicht mehr als zunächst eine Einladung. Und dieser Einladung kann jemand Folge leisten oder auch nicht. Wir haben vor wenigen Wochen hier schon mal uns Gedanken gemacht über das Gleichnis von dem großen Festmahl. Da findet sich dasselbe Motiv wieder, dass da Menschen eingeladen werden zu einem großen Fest und sie kommen nicht, sie entschuldigen sich. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Wenn wir unsere Geschichten hier in dieser Runde jetzt zusammentragen würden, wie wir die Einladung in die Nachfolge gehört haben und wie wir ihr Folge geleistet haben, dann kämen so bunte und unterschiedliche Geschichten zusammen, wie wir ja auch als Menschen bunt und unterschiedlich sind. Wie gut, dass es keine Einheitsbekehrungen gibt. Und wenn Jesus niemanden in die Nachfolge zwingt, dann gilt das für seine Jünger genauso und nicht nur für den Zwölferkreis. Zwang passt eben nicht zur Liebe. Und von daher ist ein Zwang in die Nachfolge in sich völlig widersprüchlich. Es geht nicht. Auch Jesus kann nicht sagen, du musst mich lieben, Matthäus. Du musst mir nachfolgen. Du hast gar keine andere Wahl. Ich zwinge dich jetzt. Es bleibt nicht mehr als die Einladung. Komm, folge mir nach. Wenn du möchtest, komm. Und wenn du nicht kommst, dann akzeptiere ich das auch. Das Zweite, was zur Berufung des Matthäus dazugehört und zu der Berufung eines jeden anderen Menschen, ist die Zustimmung. Und Matthäus vollzieht diese Zustimmung dadurch, dass er alles stehen und liegen lässt und sofort mitgeht. Andere Menschen drücken ihre Zustimmung zu dieser Einladung vielleicht anders aus. Sie krempeln ihr Leben um, wie immer das auch aussehen mag. Sie setzen vielleicht auf einmal andere Prioritäten. Sie versöhnen sich mit Erzfeinden oder was auch immer. Auch hier gilt, genauso wie bei der Einladung, auch bei der Zustimmung, es gibt keine Vorgabe, die erfüllt werden muss. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, darf dieser Einladung individuell zustimmen. Und es ist ja Jesus selbst, der sich solchen Vorgaben entgegenstellt. Seine Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern haben ihren Grund ja oft genau darin. Die religiösen Hüter hatten nämlich genaue Vorstellungen davon, wie ein gottesfürchtiger Mensch zu leben hat, was er tun darf und was nicht, was richtig ist und was falsch. Und von da ist es nur ein kurzer Weg zu Fanatismus und Unmenschlichkeit. Wer dagegen seine eigene Berufung und auch die Berufungen anderer Menschen in die Nachfolge als ein Geheimnis versteht, kann sich das alles staunend ansehen und sagen, was für ein Gott, dass er so mit Menschen umgeht, so individuell, so persönlich, wie gut. Er sieht sie, er spricht sie an und sie folgen ihm. Hören und folgen, ein zweites Begriffspaar, essen und trinken. In welchem Haus Jesus mit seinen Leuten, mit seinen Gästen zusammengesessen hat, wird nicht überliefert. Sie sind in einem Haus. Wahrscheinlich ist es das Haus von Matthäus. Seins war ja wohl groß genug. Letztlich ist es aber egal, in wessen Haus das stattfindet. Entscheidend ist vielmehr, dass da Menschen mit Jesus an einem Tisch sitzen, die sonst nie eingeladen wären. Tischgemeinschaft nämlich bedeutet das Ende von Missachtung und Feindschaft. Auch da sind wir wieder bei dem Gleichnis von dem großen Festmahl. Wer zusammen isst, kann kaum noch gegeneinander kämpfen. Und besonders im Orient spielt eben Tischgemeinschaft eine große Rolle. Sie ist kein unverbindliches Zusammensein, so ich komme oder ich komme nicht. Tischgemeinschaft meint echte Zuwendung. Sie stiftet ein Band der Fürsorge untereinander und der gegenseitigen Achtung. Ich stelle mir diese fröhliche Runde vor. Da sitzen Menschen zusammen, die sich vorher vielleicht kaum gekannt haben, die einander fremd waren. Und jetzt wird gegessen und getrunken und vermutlich nicht zu knapp. Damit nimmt Jesus etwas vorweg, was er später in einem Gleichnis beschreibt, das, was ich schon angesprochen habe, nämlich das Gleichnis von der großen Tischgemeinschaft, von einem Hochzeitsmahl. Alle sind eingeladen. Zwar nehmen viele diese Einladung, wie gesagt, nicht an, dafür sind dann aber solche dabei, die eben von den sprichwörtlichen Hecken und Zäunen kommen. Aber Jesus setzt eigentlich noch tiefer an. In seiner Zuwendung zu den Verlorenen handelt er ganz in der Fortsetzung des Alten Testamentes. Schon dort ist davon die Rede, dass Gott die Verlorenen sucht, dass er bei ihnen wohnen will, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen möchte. Das ist Gottes Art und in Jesus wird sie sichtbar in seiner Begegnung mit den Menschen, die um ihn herum sind. Insofern tut Jesus zwar etwas Außergewöhnliches, aber er tut nichts wirklich Neues. Gott war immer schon so unterwegs, dass er Menschen einlädt, dass er mit ihnen zusammen sein will, dass er mit ihnen zusammen feiern möchte, Tischgemeinschaft haben möchte. Auf diesem Weg Gottes zu seinen Menschen nimmt vor allem das Abendmahl eine wichtige Funktion ein. Es ist ja nicht nur Vergebungsmahl, sondern es ist ja eben auch Gemeinschaftsmahl. Wenn wir also nachher Abendmahl feiern, dann tun wir letztlich nichts anderes, als in einer, ich sage das mal so, fröhlichen, bunten Runde mit Jesus zusammen am Tisch zu sitzen. Und das mit dem Lachen und Erzählen, das machen wir vielleicht dann später noch draußen oder im Foyer oder so, aber das darf gerne vorkommen. Manchmal erscheint Abendmahl ja so, als wäre das eine traurige Geschichte. Ich glaube nicht. Abendmahl hat etwas Festliches an sich. Gemeinschaft mit Gott, das ist festlich. Das dürfen wir feiern. Und so spannt sich ein großer Bogen von den Aussagen des Alten Testaments über Jesus bis hin zur Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern in Ewigkeit. So ein großer Bogen. Und von daher ist eine christliche Gemeinde, also auch wir hier im Martin-Luther-Haus, auf dem richtigen Weg, wenn sie diesen Faden der Tischgemeinschaft aufnimmt. Wir hatten das hier über 10 Jahre lang, das Mittagessen für Schulkinder, manche erinnern sich daran. Manchmal treffe ich noch Jugendliche oder inzwischen junge Erwachsene, die sagen, ja, Martin-Luther-Haus, da bin ich als Grundschüler gewesen. Wir haben es Martin-Futterhaus genannt. Aber auch genauso das Mittagessen für Senioren, der Seniorenkreis mit dem Kaffee trinken, das Trauerkaffee. Ganz häufig sitzen wir hier an Tischen und ich glaube, das ist wichtig, dass wir zusammen an Tischen sitzen, miteinander reden, einander zuhören, Anteil geben und Anteil nehmen. Dann vollzieht sich etwas, was dem Wesen Gottes entspricht. Dann darf es ruhig mal eng werden oder auch laut. Das ist nicht schlimm. Gott freut sich über so fröhliche Runden. Und warum sollten wir jemanden ausschließen? Alle sind willkommen. Das ist etwas, was sich in so vielen biblischen Texten wiederfindet. Alle sind willkommen. Deswegen Türen auf, von mir aus auch Fenster auf, Licht rein, Glas in den Türen. Das ist hier kein abgeschotteter Kreis, der sich irgendwie verkriecht. Nein, es ist offen. Alle sind willkommen. Aber es geht eben nicht nur um Essen und Trinken, sondern um Gemeinschaft zwischen Menschen, in der sich die Verbindung zwischen Gott und Mensch widerspiegelt. Essen und Trinken. Und ein drittes Begriffspaar, Starke und Kranke. Die Pharisäer in unserer Geschichte verstehen nicht, was Jesus tut. Sie sind fassungslos, entsetzt, aufgebracht. Wie kann Jesus mit diesen Menschen da, mit denen von den Hecken und Zäunen, wie kann der mit denen zusammen essen und trinken? Von diesen Menschen, von denen an den Hecken und Zäunen, sondern sich die Pharisäer ja ab. Mit denen haben wir nichts zu tun, sagen sie. Und Pharisäer heißt übersetzt auch eben die Abgesonderten, die, die sich absondern. Wir sind nicht so wie die von den Hecken und Zäunen. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, wer sich selbst als besonders, als abgesondert betrachtet, macht gleichzeitig die anderen auch zu Abgesonderten. Die sollen nicht dazugehören. Die sind auch abgesondert. Und so haben wir am Ende nur Abgesonderte. Das scheint irgendwie nicht gut zu sein, finde ich. Da wird nämlich plötzlich eine Mauer hochgezogen. Die Abgesonderten auf der einen, die sagen, wir sind nicht so wie die, und die Abgesonderten auf der anderen Seite, die das eben zu hören kriegen. Ihr seid nicht richtig drauf, ihr macht das verkehrt, ihr gehört nicht dazu. Wo solche Mauern hochgezogen werden, ist Vorsicht geboten. Und dann ist es so bei den Pharisäern, aber vielleicht auch nicht nur bei ihnen, die, die meinen, im Recht zu sein, ziehen sich dann oft auch zurück. So eine verschworene Gemeinschaft, die Rechtgläubigen irgendwie. Sie bilden eine geheime Gruppe vielleicht oder gar eine verschworene Gemeinschaft. Wenn alle so leben würden wie wir, meinten die Pharisäer, dann wird alles besser werden. So haben sie sich das gedacht. Jesus sieht das anders. Bis jetzt sind ja die Pharisäer in dieser Szene, in dieser Geschichte Jesus gegenüber noch relativ zurückhaltend. Wir befinden uns ja auch erst am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und sie wissen nicht so genau, was sie von dem halten sollen, was da passiert. Sie können das noch nicht einordnen. Das passt nicht in ihr System. Und das macht sie irgendwie auch unsicher. Was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir machen? Müssen wir einschreiten? Können wir das so laufen lassen? Weil sie sich so unsicher sind, fragen sie auch nicht Jesus. Sie fragen seine Jünger. Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Könnt ihr uns das erklären? An Jesus trauen sie sich nicht ran. Sie fragen seine Jünger. Und ob und was die Jünger geantwortet haben, wissen wir nicht. Das hat Matthäus nicht überliefert. Irgendwas werden sie schon gesagt haben, denke ich. Was Jesus gesagt hat, ist allerdings sehr genau überliefert. Nämlich, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Damit sagt Jesus zweierlei. Nämlich einerseits macht er deutlich, dass die Zöllner und Sünder, die von den Hecken und Zäunen sozusagen, krank sind. Er macht sie nicht unter der Hand zu den Guten, weil sie ja schon immer benachteiligt worden sind. Andererseits sagt er damit indirekt, dass er gekommen ist, um solche Kranken heil zu machen. Es besteht also eine begründete Hoffnung für alle, die in Jesus ihren Heiland sehen, den der Heil macht. Den Abschluss unseres Textes bildet die Aufforderung an die Pharisäer, den Propheten Hosea zu studieren. Daher kommt nämlich dieser Satz: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Damit weist Jesus die Pharisäer deutlich zurecht. Sie sind mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit dabei, sich um das richtige Opfer, den richtigen Gottesdienst zu kümmern. Sie sind die Hüter des wahren Glaubens, so verstehen sie sich zumindest. Dabei geht es doch um Barmherzigkeit. Und wenn es um Barmherzigkeit geht, dann geht eine Tür auf und dann geht das Herz auf. Und dann wird nicht als erstes nach Ordnungen geguckt, ob etwas richtig ist oder falsch. Barmherzigkeit steht im Vordergrund. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Mit diesem Satz öffnet Jesus dann ganz am Schluss auch für die Pharisäer noch eine Tür. Für sie, die vermeintlich Gerechten, gibt es Hoffnung. Niemand ist ausgeschlossen. Auch sie können an seinem Tisch sitzen. Ihnen, wie allen anderen, wie uns, gilt herzlich willkommen. Amen.